Hinführend zur Predigt möchte ich jetzt noch einen Text aus Lukas vorlesen. Lukas 24, Abvers 44. Da geht es darum, dass Jesus Christus zu seinen Jüngern geredet hat und ihnen gesagt hat, sie sollen in Jerusalem bleiben, bis Kraft aus der Höhe kommen wird. Und das war der Heilige Geist, der dann in der Apostelgeschichte ausgegossen worden ist, wo wir heute auch die Predigt hören dürfen von Kurt. Ich lese Lukas 24, Vers 44 und folgende. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Mose und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden, und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündet werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon, und siehe, ich sende euch auf euch die Verheißung meines Vaters, ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe.
Pfingsten, Ausstattung der Jünger Jesu. Wir wollen heute miteinander die Serie über die Apostelgeschichte fortsetzen. Zum Einstieg in das zweite Kapitel hat Matthias Lukas 24 gelesen. Da stand Buße und Vergebung der Sünden soll in dem Namen Jesu verkündigt werden. Der Ausgangspunkt soll Jerusalem sein. Und die Jünger sollen auf die Verheißung des Vaters warten. Dies führt uns zur Apostelgeschichte 2, wo wir wartende Jünger in Jerusalem vorfinden. Drei Teile möchte ich machen, Verse 1 bis 21, Ausstattung der Jünger Jesu, die Verse 22 bis 41, Aufruf zu Buße und Nachfolge und 42 bis 47, Entstehung der Gemeinde Jesu. Erster Teil, die Ausstattung der Jünger Jesu. Ich lese die Verse 1 bis 4. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Wir haben in Kapitel 1 gehört, dass Jesus nach 40 Tagen in den Himmel aufgenommen wurde. Nun sind weitere 10 Tage vergangen. Die Jünger sind beisammen und warten auf die Verheißung des Vaters. Es ist der Pfingsttag. In Hebräisch Shavuot, das Fest der Wochen, nach 2. Mose 34, 22. Ein hoher Feiertag. Deshalb sind viele Juden aus verschiedenen Teilen der Welt in der Stadt. An diesem Tag wird einerseits Erntedank gefeiert und zum anderen an den Empfang der 10 Gebote am Sinai gedacht. Dazumal in der Wüste hat Gott das Gesetz auf die Tafeln geschrieben und dem Volk Israel gegeben. Jetzt lesen wir, dass der Heilige Geist die Jünger erfüllte, im Vers 4. Das Gesetz Gottes wird in ihr Herz geschrieben. Jeremia 31, 33. Was für eine schöne Parallele. Pfingsttag, das Wort Gottes beginnt geschrieben auf Tafeln, dazumal im Sinai und jetzt in den Herzen der Jünger Jesu. Verse 2 bis 4, da heißt es, ja, und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher. Und als führe ein gewaltiger Wind daher, habe ich nachgelesen in verschiedenen Übersetzungen, kann auch gesagt werden, dass es ein gewaltiger, heftiger Atemzug ist. In der französischen Übersetzung wird das mit Souffle wiedergegeben, was Atemzug bedeutet. Und das hat mich erinnert an 1. Mose 2, wo dem Menschen Atem eingehaucht wurde und er eine lebendige Seele geworden ist. Der Mensch ist aber nachher durch die Sünde, wurde der Mensch wieder tot. Er braucht neues Leben. Leben aus Gott. Der Heilige Geist nimmt Wohnung in den Jüngern und stattet sie mit neuem Leben in Christus aus. Er haucht das Leben gewissermaßen bildlich gesprochen ein. Wer ein Jünger Jesu sein will, muss zwingend mit dem Geist Gottes ausgestattet werden. Siehe Römer 8, 9, wo es heißt, wenn jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und dass der Geist Gottes in uns wohnt, sehen wir auch aus 1. Korinther 3, 16, wo es heißt, wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? An jenem Pfingsttage beginnt der Heilige Geist in den wahren Jüngern Jesu Christi Wohnung zu nehmen. Ohne diese Ausstattung kann niemand den Dienst der Jüngerschaft tun, auch heute nicht. Eine direkte Auswirkung sehen wir in Vers 4. Sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples, ses œuvres merveilleuses. Sing unto the Lord, bless his name, show forth his salvation from day to day, declare his glory among the heathen, his wonders among all people. Cantate al Signore, benedite il suo nome, predicate il giorno in giorno la sua salute. Raccontate fra le genti la sua gloria e le sue meraviglie fra tutti i popoli. Viele haben wahrscheinlich irgendetwas verstanden. So erging es ja auch nachher diesen Menschen, die das gehört haben. Zu Deutsch, für diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben, singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil. erzählt unter den Heiden seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten. Psalm 2-3. Sprachen. Die Sprachen, die wir nicht verstehen, da denken wir, was wird da geplaudert? Und die Sprachen, die wir verstehen, da bekommen wir mit, bekommt unser Herz mit, was gesagt wird. Ich lese ab Vers 5 bis 13. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Also sie waren verwirrt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie waren außer sich und wunderten sich und sagten: Siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäe und von Kappadokien, von Pontus und Asien, von Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als Proselyten, Kreter und Araber, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Sie waren alle außer sich und waren in Verlegenheit und sagten einer zu dem anderen: Was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend: Sie sind voll süßen Weines. Versuchen wir doch, uns das ein bisschen vorzustellen. Die Juden hören ein Brausen, versammeln sich und hören aus dem Mund der Jünger, gemäß Apostelgeschichte 1,15 könnten es rund 120 Personen sein, die großen Taten Gottes. Das wäre ja nichts Außergewöhnliches. Die großen Taten Gottes zu reden, das war ja, wenn man die Bibel aufschlug, vor allem auch Psalmen, ganz normal. Aber die Jünger, die meisten aus Galiläa, redeten in der Mundart aller Länder des Römischen Reiches, aus denen die zuhörenden Juden nach Jerusalem gekommen sind. Warum dies? Alle verstehen ja Hebräisch. Also sie kommen rauf, sie verstehen doch Hebräisch. Wieso? In der Mundart jedes einzelnen Volkes. Ich denke mir, in der eigenen Mundart versteht das Herz am besten. Ziel der Sprache sollte es immer sein, dass das Gegenüber etwas versteht, etwas mitnehmen kann und nicht, dass es einfach schön klingt. Was hören Sie? Sie hören von den großen Taten Gottes. Das Reden der Jünger möchte die Zuhörer auf Gott ausrichten. Sie vorbereiten die Botschaft Gottes, die Gott durch Petrus für sie bereit hat, vorzubereiten. Es gibt aber einige, die begreifen oder wollen es nicht begreifen, was hier vor sich geht, und tun das Geschehen damit ab, dass sie sagen: Sie sind voller süßen Weines. Hier hakt Petrus ein. Petrus ignoriert diese Aussage nicht. Er stellt sich auf die Seite dieser Jünger, indem er das Geschehen vom Wort Gottes her einordnet und die Erfüllung einer Prophetie aufzeigt. Auch wir sollten uns auf die Seite unserer Geschwister stellen, wenn sie aufgrund des Wortes Gottes angefeindet werden. Die einen wurden ja angefeindet, sie hatte geheißen voll süßen Weines, das heißt eigentlich, sie sind betrunken, oder? Es ist eine Anfeindung, obwohl sie eigentlich Gottes große Taten weitergegeben haben. Und hier stellt sich Petrus auf die Seite dieser Jünger. Das lesen wir ab Vers 14 bis 22. Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht trunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, und eure Jünglinge werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden Traumgesichte haben. Und sogar auf meine Knechte und meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden Weissagen. Und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Petrus spricht die Männer von Judäa an, die in Jerusalem sind. Damit bewahrheitet sich die Aussage, anfangend von Jerusalem, Lukas 24, 47. Jerusalem wird zum Ausgangspunkt des Evangeliums. Petrus weist auf den Propheten Joel hin. Da können wir nachlesen, Joel 3, 1 bis 5. Der das, was jetzt geschehen ist, bereits hunderte Jahre zuvor geweissagt hat. Die sogenannten letzten Tage, die da genannt werden, haben mit Pfingsten dazumal begonnen und werden enden, wenn der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird. Dann wird der große und herrliche Tag des Herrn kommen. Eine große Zeitspanne. Verse 19 und 20 liegen noch in der Zukunft. Vers 20 wird auch in Offenbarung 6,12 erwähnt. Aber während dieser ganzen letzten Tage gilt, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Das gilt für die ganzen letzten Tage. Und wir sind immer noch in diesen letzten Tagen. Wir kommen zum zweiten Teil, Aufruf zu Buße und Nachfolge. Eigentlich ist es die Fortsetzung dieser Worte von Petrus. Und was macht er? Er predigt Jesus Christus. Wenn ich sage Aufruf zu Buße und Nachfolge, ist es eigentlich eine Predigt Jesu Christi. Das heißt, Jesus Christus wird verkündigt. Nun beginnt der zweite Teil. Er stellt dem Volk Gottes Jesus vor Augen. Petrus nimmt Bezug auf das Leben Jesu und verweist auf die Erfüllung der Schriften. Ausgestattet mit dem Geist Gottes und so mit Hilfe des Heiligen Geistes wird Petrus fähig, freimütig, öffentlich das Evangelium Jesu Christi zu predigen. Der Geist Gottes in uns möchte auch, dass wir freimütig von Jesus Christus reden. Oft fehlt mir auch der Mut dazu, mein Vertrauen auf die Hilfe Gottes, aber beten wir doch füreinander, das Evangelium Jesu Christi weiterzutragen und das auch freimütig in dieser Welt, wo wir doch vielfach sehen, dass viele Leute das ablehnen. Wir lesen die Verse 22 bis 28, wo Petrus Jesus Christus predigt. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazoräer, einen Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm vom Tod behalten würde. Denn David sagt über ihn, im Psalm 16, 8 bis 11, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte, ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein Frommer Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan Wege des Lebens, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, dass er gestorben und begraben und sein Grab bis auf diesen Tag unter uns ist. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, Psalm 132, 11, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat, Psalm 16, 10. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses, nämlich den Heiligen Geist, ausgegossen, was ihr seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, er sagt aber im Psalm 110, 1, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und zu den Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Was drang ihnen durchs Herz? Petrus bezeugt Jesus Christus. Die Zuhörer sind gottesfürchtig, wie wir gelesen haben, und wissen viel aus dem Alten Testament. Deshalb ist Ihnen nicht unbekannt, dass der Christus Nazoräer ist? Sie wissen, dass Jesus Machttaten und Wunder nur tun konnte, weil er der Christus ist? In Vers 23 weist Petrus auf den Ratschluss Gottes hin, der den Tod Jesu vorhersagt: Diesen Christus habt ihr durch Gesetzlose umgebracht. Vers 24 spricht von Auferstehung und dass der Tod keine Macht über Jesus hat. Dies untermauert Petrus mit Psalm 16, 8 bis 11. Nachdem Petrus diesen Psalmabschnitt von David dargelegt hat, fährt Petrus jetzt fort, über David in Bezug auf Jesus Christus zu reden. Verse 29 bis 35. Jesus ist ein Nachkomme Davids und hat Anspruch auf den Thron. Jesu Thron ist im Himmel, gemäß Psalm 110, 1. Das ist im Vers 34 Bezug genommen. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, das ist Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Und Jesu Thron ist im Himmel, sein Platz zur Rechten Gottes des Vaters. In Vers 32 bezeugt Petrus die Auferstehung Jesu und weist darauf hin, dass alle Jünger Zeugen davon sind. Die Verheißung des Vaters ist durch Jesus an diesem Pfingsttag ausgegossen worden. Und alle sehen und hören es. Petrus schließt seine Rede mit Vers 36: Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig. Damit sagt Petrus, dass hiermit alles klar ist und man wissen kann, dass Gott, der Vater, Jesus zum Herrn und Gesalbten gemacht hat. Damit ist klar, damit ganz klar ist, wen Petrus meint, fügt Petrus an: den ihr gekreuzigt habt. Damit ist ganz klar, Jesus Christus wurde gekreuzigt. Er ist der Herr und der Gesalbte. Was drang ihnen durchs Herz? Es wurde ihnen bewusst, was geschehen ist oder was geschehen sein soll. Sie haben den verheißenen Messias durch die Römer ans Kreuz gebracht. Die Anklage steht im Raum. Wie können sie damit zurechtkommen? Gibt es einen Ausweg aus dieser Misere? Der Anspruch Jesu steht im Raum. Was ist der Anspruch Jesu? Herr und Gesalbter. Dies bedeutet Unterordnung und Nachfolge. Das steht im Raum. Getroffen von der Predigt fragen die Juden: Was sollen wir tun, ihr Brüder? Damit kommen wir zu den Versen 38 bis 41. Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie und sagte: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Petrus fordert eindringlich auf: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Was war denn das verkehrte Geschlecht? Waren die Juden denn verkehrt? Ja, sie haben den verkehrten Weg eingeschlagen, indem sie den Messias ablehnten. Sie wollten lieber in Ruhe ihre Gottesdienste weiterfeiern, in Ruhe gelassen werden. Tut Buße, ruft Petrus. Das ist Umkehr, Abkehr von einem verkehrten Weg. Es ist die Einsicht eines Fehlverhaltens, Einsicht gegen Gott gehandelt zu haben. Es ist die Gesinnung auf Gott auszurichten, auf seine Botschaft. Jeder Eigensinn muss da der Reue Platz machen. Petrus fährt weiter: Jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Was ist denn diese Taufe hier? Römer 6, 2 bis 4 gibt uns Aufschluss. Da steht: Wir, die Glaubenden, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Petrus sagt: Die Glaubenden sind der Sünde gestorben. Wie das? Weil sie auf den Tod von Jesus Christus getauft sind. Dies wird symbolisiert durch die Taufe. Mit dem Untertauchen im Wasser wird symbolhaft unser altes egoistisches Leben mit Christus in den Tod gegeben und gewissermaßen wird durch Jesu Tod unsere Schuld dann abgewaschen. Das Auftauchen aus dem Wasser ist, wie Paulus es ausdrückt, in der Neuheit des Lebens wandeln. Und das, in der Neuheit des Lebens wandeln, ist nichts anderes als Nachfolge, Jüngerschaft. Das Taufen als solches ist nur ein äußeres Zeichen. Was hier geschieht, muss im Herzen des einzelnen Menschen geschehen. In Vers 36 haben wir gelesen, dass Gott ihn, Jesus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Der Mensch muss Jesus als Herrn und als Christus anerkennen. Der Mensch muss Jesus Christus nachfolgen und damit ein Jünger Jesus sein. Jesus selbst sagt in Matthäus 28, 19, diesem Missionsbefehl: Geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Sie taufend, was bedeutet Umkehr, Hinwendung, Nachfolge und das begleitende Zeichen, die Taufe. Was ist die Wirkung von Umkehr, Hinwendung und Nachfolge? Vers 38: Ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Welche Gnade! Der Geist Gottes nimmt Wohnung im Menschen, der umkehrt und als Jünger leben möchte. Neues Leben wird gezeugt, ein Leben aus Gott. Dazu nochmals Römer 8, 9: Wenn jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ein wahrer Jünger Jesu empfängt den Geist Gottes als Gabe und gehört damit Jesus Christus. Kein Mensch kann diese Gabe geben. Kein Mensch kann diese Gabe geben, auch keine Kirche. Es ist Gott allein. Johannes schreibt in 14, 15 bis 17, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, den Heiligen Geist, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das sagt Jesus eigentlich ganz klar. Er gibt den Geist, er wird ewig bleiben und wird in euch sein. Welch tröstliche Zusage unseres Heilandes Jesus Christus. Und dies ist geschehen am Pfingsten und seither immer, wenn Jünger dazugetan wurden. Der Heilige Geist bleibt in euch in Ewigkeit, eine frohmachende Zusage. Evangelium von Jesus Christus, eine frohe Botschaft. Gabe Gottes, ausgestattet die Gläubigen, die an ihn Glaubenden, ausgestattet mit dem Geist Gottes. Vers 41 sagt uns, dass etwa 3000 Menschen auf das Wort aufnahmen. Johannes 1 berichtet uns, dass Jesus Christus das Wort ist und so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Sie sind aus Gott geboren. Rund 3000 Menschen glaubten an Jesus Christus und wurden hinzugetan. Wir würden vielleicht sagen, sind das viele? Natürlich, wenn wir heute rausschauen, kommen nicht 3000 Menschen kommen gerade zum Glauben und hier rein. Aber in Anbetracht des Feiertags Pfingsten dazumal, waren es doch wenige. Wenige im Hinblick auf die Riesenvolksmenge, die da in Jerusalem versammelt war. Und das erleben wir auch heute noch. Wenige Menschen hören, dass sie reagieren auf das Evangelium Jesu Christi mit Glauben. Seither werden stetig Menschen hinzugetan. Doch zu was hinzu? Damit kommen wir zum dritten Teil. Wir lesen die Verse 42 bis 46. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich zur Gemeinde hinzu die gerettet werdenden. Vers 47 sehen wir die Auswirkung des Zeugnisses der Jünger und der Gemeinde. Sie hatten Gunst beim Volk. Das ist die Auswirkung eines Lebens, das die Gebote Gottes beachtet. Auch heute noch schätzen viele Menschen diese Ausstrahlung der Christen. zum Beispiel Aufrichtigkeit, Wohlwollen, Nächstenliebe. Was hat man ja gern? Die Frage ist, was macht man dann mit der Botschaft, die diese Person eigentlich auch auf sich trägt? Und da sieht es dann vielfach anders aus. Aber die Gunst des Umfeldes wird begünstigt durch die Art und Weise, wie wir als Gläubige uns in dieser Welt verhalten, mit Hilfe Gottes, des Heiligen Geistes und seiner Maßstäbe, in denen wir leben wollen. Das strahlt aus und gibt eine gewisse Gunst bei den Menschen. Das haben auch diese Jünger dazu mal erfahren. Das Zeugnis des Evangeliums wirkt und täglich lassen sich Menschen retten und werden von Gott der Gemeinde Jesu zugeführt, heißt es da. Dass die Zahl der Gläubigen wuchs, lesen wir an vielen Stellen in der Apostelgeschichte, zum Beispiel Kapitel 4,4, 5,14, 6,7, 9,31, 11,21, 11,24 und 16,5. Da wird immer berichtet, da werden Menschen dazugetan und die Gemeinde wuchs. Und dies ist ja auch nötig als Trost für die Gemeinden, dass sie sehen, dass da und dort Menschen dazukommen. Vor allem auch dazu mal, wo dann bald einmal Verfolgung einsetzte, war es natürlich eine Ermutigung, dass trotz Verfolgung, trotz Anfechtung und Ungemach Leute den Glauben annahmen, an Jesus Christus gläubig wurden. Hier sehen wir Gottes Handeln und das Wirken des Heiligen Geistes, der den Gläubigen Mut und für das Zeugnis gibt. Darum auch, dass in diesem Apostelgeschichte 2, da geht es hauptsächlich um das Evangelium Christi, das verkündigt wird. Das Evangelium Christi, das eine Wirkung hat. Das Schöne, wir haben jemanden, der uns beisteht bei dieser Verkündigung, der uns hilft bei dieser Verkündigung, der auch an den Menschenherzen wirkt. Das ist das Schöne, dass Gott auch dafür gesorgt hat, dass wir das nicht selber machen müssen, weil wir könnten es ja gar nicht. Darum ist auch das Wort Apostelgeschichte, natürlich sehen wir, wie die Apostel durchlaufen, aber eigentlich ist es Geschichte von Jesus Christus, seinem Wirken durch seinen Geist in dieser Welt. Aus Vers 42 entnehmen wir vier Dinge, die in einer Gemeinde unabdinglich sind. Lehre der Apostel, das ist Bibel als Grundlage der Lehre, der Unterweisung, die Gemeinschaft, das Brechen des Brotes, bezeichnen wir vielfach als Abendmahl, und das Gebet. Diese vier Bestandteile stehen da in einer Reihenfolge. Ich glaube nicht, dass man da sagen kann, das ist die erste Priorität, zweite, dritte, vierte, weil das Gebet kommt ja da am Schluss und ich glaube, das Gebet hat doch sehr viel mehr Gewicht, wenn man irgendwo einordnen will. Aber ich denke mir, es ist bewusst von Gott auch dargelegt, dass diese vier Elemente nebeneinander stehen. Das heißt, diese vier Elemente haben alle und müssen alle in der Gemeinde ihren Platz haben, und zwar in Ausgewogenheit. Lehre ohne Gemeinschaft oder Lehre ohne Gebet oder Lehre ohne Brechen des Brotes geht nicht. Aber allein Gebet geht auch nicht ohne die Lehre, ohne die Gemeinschaft, ohne das Brechen des Brotes. Alle vier brauchen die anderen Komponenten, damit eine Gemeinde von Gott richtig gebraucht werden kann. Es gibt also kein Konkurrenzdenken darin, oder? Ich habe auch schon erlebt, dass gewisse gesagt haben, ja, das Gebet ist viel wichtiger, oder die anderen sagen, das Wort ist viel wichtiger. Also wir haben vier Komponenten, die in der Wichtigkeit nebeneinander stehen und dadurch auch so bedient werden müssen. Die Gaben der Gläubigen sind unterschiedlich und ein jeder bringt ein, und so können alle Bestandteile auch gut bedient werden. Vers 43, durch die Apostel geschehen viele Wunder und Zeichen, heißt es da. Also die Apostel haben da hauptsächlich Wunder und Zeichen gewirkt. Da heißt es eindeutig, dass die Apostel das waren und nicht irgendwo im Vers 43, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Also natürlich haben auch andere wahrscheinlich da Wundertaten gewirkt, aber hauptsächlich, da werden die Apostel erwähnt, also es war viele Wunder und Zeichen, die durch die Apostel geschehen sind. Und was hat das auch bewirkt? Das hat bewirkt, dass die Autorität dieser Apostel gestärkt worden ist, und die Menschen, die das gesehen haben, haben Ehrfurcht bekommen vor den Aposteln. Nein, vor Gott. Die Ehrfurcht vor Gott, indem sie sahen, wie die Jünger, wie die Apostel Wunder gewirkt haben. Wunder und Zeichen, wenn diese stattfinden, sollen immer zur Ehre Gottes sein. Gott ist im Mittelpunkt und nicht der Mensch, und nicht die Heilung eines Menschen oder die Wiederherstellung eines Menschen. Das alleine wäre menschengemäßen Humanismus. Es soll alles dazu führen, dass wir Ehrfurcht vor Gott haben. Die Autorität der Apostel muss sie dazu mal natürlich auch gestärkt werden, da ja nachher auch diese Briefe dann niedergeschrieben worden sind, dass diese auch eine gewisse Autorität dann erhalten haben und dann nachher auch als von Gott inspiriertes Wort dann Aufnahme gefunden haben in der Bibel. Und Gott hat das auch mannigfaltig bestätigt, eben dadurch Zeichen, aber auch durch andere Handlungen, dass es klar wurde, das, was da gesagt wird, was da aufgeschrieben wird, das ist Gottes Wort. Die Ausstattung der Jünger Jesu mit dem Heiligen Geist, ist bei allen Jüngern Jesu gleich. Jedem Jünger Jesu werden verschiedene Gaben anvertraut, die mit Hilfe des innenwohnenden Geistes zur Ehre Gottes genutzt werden sollen. Nein, sie sollen nicht nur, sie müssen. Der Glaubensgehorsam verlangt es von einem jeden von uns. Zusammenfassung: Das Reden in Sprachen hatte hier den Zweck, die Herzen der ungläubigen Menschen zu erreichen. Die Verkündigung der Machttaten Gottes stand im Zentrum und damit das Evangelium Jesu Christi. Das ist zentral. Jünger Jesu ist nur derjenige, der den Geist Gottes hat. Und diesen können wir nicht herbeimanipulieren oder kaufen, sondern er ist eine Gabe Gottes aufgrund des Glaubens an Jesus Christus, Umkehr, Hinwendung, Vertrauen, Nachfolge. Drittens, Jünger Jesu kann nur sein, wer Jesus Christus als Herrn anerkennt. Das heißt, sein Leben unter die Führung Jesu Christi stellt und somit dem Wort Gottes gehorsam sein möchte. Wer glaubt, der tut, was Jesus Christus sagt. Jesus selbst hat gesagt, wer meine Gebote hat, und nicht nur hat, und sie hält, der ist es, der mich liebt. Also, und sie hält, ist eigentlich der wichtige Punkt in diesem Vers. Das Gebot haben, das ist durch die Lehre, durch die Verkündigung, durch das Lesen der Schrift. Das Tun ist die Umsetzung des einzelnen Menschen mit Hilfe des Heiligen Geistes, der in uns wohnt, des Wortes Gottes in dieser Welt, indem wir helfen, indem wir beistehen, indem wir aufrufen für das Evangelium, indem wir Nächstenliebe üben und so weiter. Die Verheißung des Vaters, der Heilige Geist, wurde erstmals am Pfingsten ausgegossen und seither empfängt jeder Mensch den Heiligen Geist in dem Zeitpunkt, in dem er Jesus Christus als Herrn und Heiland aufnimmt. Eine frohe Botschaft. Es ist das Evangelium Jesu Christi. Amen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du für uns bezahlt hast, dass du für uns in den Tod gegangen bist, dass du aber nicht im Tod geblieben bist, sondern auferstanden bist, dass du aufgefahren bist, in den Himmel zu Rechten Gottes des Vaters sitzt und dich für uns verwendest, dass du uns aber auch nicht allein zurückgelassen hast. Du hast die Verheißung des Vaters am Pfingsten dazumal ausgegossen und seither immer auf diejenigen, die zum Glauben an dich kommen. Herr Jesus, du bist so ein gütiger Gott, so ein gütiger Heiland, indem dass du uns wirklich nicht allein gelassen hast. Du hast uns ausgestattet mit dem Geist und führe uns, leite uns, dass wir das tun, was du möchtest, dass wir deine Botschaft weitertragen, aber dass wir deine Botschaft nicht nur in Wort weitertragen, sondern auch praktisch dein Wort umsetzen, das tun, was du in deinem Wort sagst, auf das wir dich ehren und preisen mit unserem Leben. Amen.